Ihre Corona-Studie. Impffrei sollen Schuld an Nebenwirkungen bei Geimpften sein. Von Paneuropa zum EU-Zentralstaat. So werden Kalergis-Pläne heute umgesetzt. Und Martin Rutter im Auf1-Spezial. Der Wille des Volkes ist gefragt. Herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Wer glaubt, dass die Angriffe der Systemmedien in den letzten Wochen auf unseren Sender dazu führen werden, dass wir klein beigeben, der kennt auf 1 nicht. Jeder Angriff bestätigt uns in der Richtigkeit unseres Tuns und verschafft uns ganz nebenbei auch immer mehr Reichweite. Und überhaupt haben wir unser Pulver noch lange nicht verschossen. Wie angekündigt, bauen wir unser Programm mit neuen Sendeformaten aus und werden uns auch weiterhin personell verstärken. Nach Sabine Petzl darf ich heute einen weiteren Kollegen vorstellen, der uns bei der Moderation unterstützen wird. Nämlich den erfolgreichen Unternehmer, Buchautor und Mentalitätstrainer Thomas Eglinski. Ich habe mich mit ihm gestern über seine Beweggründe, zu uns zu stoßen, unterhalten. Nach der bekannten Schauspielerin und Moderatorin Sabine Petzl können wir nun auch einen weiteren männlichen Moderator im Team willkommen heißen. Thomas Eglinski. Der 61-jährige Oberbayer gründete unter anderem die größte Fußballschule Europas und eröffnete 2010 das Deutsche Fußballinternat, welches binnen weniger Jahre zu einer der erfolgreichsten Nachwuchsakademien in Europa wurde. Es freut mich nun sehr, mit meinem neuen Kollegen Thomas verbunden zu sein. Servus Thomas und liebe Grüße nach Oberbayern.
Hallo Isabel, liebe Grüße zurück nach Linz.
Thomas, vom erfolgreichen Schulgründer zum Auf1-Moderator. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, diese Entscheidung lässt sich vortrefflich unter der Überschrift zusammenfassen. Was lange währt, wird endlich. Ob es dann gut wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich beobachte das politische Geschehen seit mehr als 2 Jahrzehnten sehr aufmerksam, habe mich aber nie engagiert, geschweige denn Verantwortung übernommen. Als Angela Merkel das erste Mal zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, sagte ich in meinem Freundeskreis, dass diese Frau mit der Vergangenheit und diesen Ansichten eines der höchsten Ämter in der Bundesrepublik bekleidet, das bereitet mir ein bisschen Sorge. Aber ich bin ja in Bayern zu Hause und unsere Ministerpräsidenten betonen ja jedes Jahr mindestens 2-mal, dass wir auf einer Insel der Glückseligkeit leben. Und der Bayer glaubt ja, dass die CSU-Vorsitzenden dann in Berlin alles richten und dann eben auch die Kanzler an die Kandare nehmen. Wir haben aber gesehen, die letzten 4 bayerischen Ministerpräsidenten entwickelten sich eher zu Schoßhündchen, die zwar hin und wieder mal gebellt haben, aber mehr war nicht. Und nachdem es unter Markus Söder nicht nur nicht besser geworden ist in Bayern, sondern meines Erachtens nach dramatisch schlechter, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich Verantwortung übernehmen und ich bin das auch meinen Kindern und Jugendlichen schuldig.
Du warst bzw. bist ja ein erfolgreicher Unternehmer. Möchtest du uns vielleicht ganz kurz deinen bisherigen beruflichen Werdegang schildern?
Naja, ich werde getrieben von 2 beruflichen Leidenschaften. Das eine ist die Moderation und das andere ist die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu gestandenen Persönlichkeiten, also Coaching. Bis zu meinem 30. Lebensjahr frönte ich meine Leidenschaft als Rundfunkmoderator. Dann gründete ich in den 1990er Jahren mein erstes Unternehmen im Sport, baute die größte Fußballschule Europas auf, entwickelte das Deutsche Fußballinternat, das eine der erfolgreichsten Kaderschmieden in Europa wurde. Dann erfüllte ich mir einen Traum. Ich gründete eine eigene Privatschule, heute der Dietrich Bonhoeffer Bildungscampus. Der wird besucht von über 360 Jungs und Mädels. Darüber hinaus bin ich Buchautor, habe unter anderem auch ein tolles Buch geschrieben für Eltern, die ihre Kinder fit und stark für ein glückliches und erfolgreiches Leben entwickeln wollen. Und gelte seit vielen Jahren, last but not least, auch noch als Mentalitätstrainer Nummer 1 in Europa, bilde Mentalitätstrainer aus, coache. Aber das alles rückt jetzt ein bisschen zurück, denn ich freue mich auf meine neue Aufgabe, nämlich ein bisschen aufzuklären, zu informieren und den Menschen vor allen Dingen Dinge an die Hand zu geben, die sie voller Zuversicht in die Zukunft schauen lassen.
Du bist ja nach eigenen Angaben bereits seit der Corona-Pandemie im Widerstand. Was war für dich hier der ausschlaggebende Punkt?
Also der Irrsinn bei all den Entscheidungen, die getroffen worden sind, die fehlende Logik, das Fehlen von Evidenz. Aber was mich dann endgültig skeptisch gemacht hat, war, dass bis dahin weltweit anerkannte Wissenschaftler, Professoren, Ärzte plötzlich nicht mehr gehört wurden. Und nicht nur das, sie wurden auch diskreditiert. Und das hat mich auf den Plan gerufen. Dann fing ich an zu recherchieren, habe mir viele Informationen besorgt. Und ich hatte ja parallel auch Verantwortung für viele Kinder und Jugendliche. Und denen wollte ich ja auch ein weitestgehend normales, unbeschwertes Leben bescheren. Und so habe ich dann auch in den Lockdowns ein paar Dinge gemacht, die waren vielleicht nur so halblegal und habe ganze Hotels angemietet, wo ich dann mit den Kindern hin bin, damit die maskenbefreit leben konnten, damit wir weiterhin trainieren konnten. Ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, warum die Menschen einem Professor Drosten, einer WHO oder aber auch den Pharmaunternehmen so viel Glauben schenken angesichts der zahlreichen Fehler in deren Vergangenheit oder sogar Skandale. Und jetzt ist definitiv Lust mit lustig. Jetzt freue ich mich auf die Aufklärung und es gibt ja auch jede Menge aufzuarbeiten. Und das wird sicherlich eine ganz spannende Phase.
Thomas, damit sind wir schon wieder am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich darf dich im Namen aller Kollegen ganz, ganz herzlich bei uns im Team begrüßen. Und wir wünschen dir natürlich auch alles Gute und viel Spaß ab Montag dann bei deinem ersten Aufnahmetag bei den Nachrichten. Und wir sehen uns sicher bald.
Herzlichen Dank, liebe Isabel. Ich freue mich. Am Montag geht's los.
Je mehr das Kartenhaus des Corona-Schwindels zusammenstürzt, umso grotesker werden die Versuche des Systems, diesen noch weiterhin aufrechtzuerhalten. So seien jetzt auf einmal die Verweigerer des Gentechnik-Impfexperiments angeblich für Nebenwirkungen bei den Gespritzten verantwortlich. Diese irre These stellte nun ein zweifelhafter Forscher und Chefwissenschaftler der Pharmafirma Full Spectrum Biologics in einer dreiseitigen Arbeit auf, die sogar von der US-Regierung veröffentlicht wurde. Eine kurze Überprüfung der veröffentlichten Literatur habe ergeben, dass psychischer Stress eine Verengung der Blutgefäße verursache. Der australische Autor des Papiers Raymond Palmer hat offenbar insgesamt nur 8 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Vorwiegend zum Thema, wie man Alterung verhindert und ewig lebt. Er ist also offenbar auch ein Anhänger des Transhumanismus. Die vielen schweren Impfschäden seien demnach nicht der experimentellen mRNA-Behandlung geschuldet. Palmer sieht die Ursache für Blutgerinnsel, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Sehstörungen und sogar Geruchs- und Geschmacksverluste in der Fehlinformation durch die Corona-Impfgegner. Er gibt also die vielen schwerwiegenden Impfschäden nach den Genstichen zu, behauptet allerdings gleichzeitig, die Covid-Injektionen seien sicher. Ein weiterer Widerspruch ist seine Behauptung, Zitat, Covid-19-Impfstoffe verwenden viele der gleichen Inhaltsstoffe, die bereits seit vielen Jahren sicher verwendet werden. Der einzige wesentliche Unterschied ist die mRNA. Zitat Ende. Es gibt also doch einen nicht gerade unwesentlichen Unterschied. Die experimentelle mRNA-Genbehandlung, die mit den Corona-Impfungen erstmals direkt am Menschen getestet wurde. Gäbe es keine Impfgegner, dann gäbe es auch keine Nebenwirkungen. So der wirre Gedankengang von Ray, wie er sich auf Twitter nennt. Dort hat er übrigens gerade einmal 45 Follower. In seiner Schlussfolgerung am Ende seines Machwerks rudert er allerdings auch schon wieder ein wenig zurück. Es müsse weiter untersucht werden, ob die Nebenwirkungen auf eine Stressreaktion zurückgeführt werden können. Die AfD-Abgeordnete zum Europaparlament Christine Anderson kommentierte die Studie auf Twitter. Zitat: So spielen Sie es jetzt. Die US-Regierung veröffentlicht eine Studie auf ihrer offiziellen Webseite, die zu dem Schluss kommt, unerwünschte Wirkungen von mRNA-Injektionen sind auf Stress zurückzuführen, der von Anti-Vaxxern verursacht wird. Mann, die schrecken wirklich vor nichts zurück, um ihre gigantische Lüge zu vertuschen. Zitat Ende. Wenn an dieser sogenannten Studie irgendetwas dran ist, dann müssten wohl im Umkehrschluss die vielen angeblichen Corona-Toten auf die Angstpropaganda der Regierungen und der Systemmedien zurückzuführen sein. Und wir bleiben noch beim Thema. Im Zuge des Ärztekongresses in Hall in Tirol am vorigen Samstag, über den wir bereits berichtet haben, zeichnete Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser ein düsteres Bild, was die Folgen der völlig verfehlten Corona-Politik für das Gesundheitssystem betrifft. Im anschließenden Interview mit meinem Kollegen Bernhard Riegler erklärte Strasser, welche unfassbaren Fehlentscheidungen während der Corona-Krise getroffen wurden und warum die Menschen das Vertrauen in die Ärzteschaft verloren haben. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch.
Man hat die Leute zu den Impfungen falsch informiert. Man hat gesagt, sie sind sicher und sie wirken gut und beides ist widerlegt. Wir sehen das tagtäglich. Die Leute sehen, wie sie trotz Impfungen krank werden, wie sie trotz Booster krank werden, wie sie auch schwer krank werden. Letzte Zahlen eben heute bekommen von New South Wales, Australien. Im November jetzt sind sage und schreibe knapp 5,5% der Corona-Toten ungeimpft gewesen. 5,5% waren ungeimpft in New South Wales. Alle anderen waren geimpft. So viel zum Thema, die Impfungen schützen vor schweren Verläufen. Die sind dieselben Zahlen, die es schon vor Monaten im Vereinigten Königreich gegeben hat, sind dieselben Zahlen bei uns. Bei uns explodieren die Zahl der Geimpften auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern, sind immer weniger Geimpfte dort. Und Sie hören ja bei uns seit einem Jahr fast gar nichts mehr, wie viele Ungeimpfte bei uns auf den Intensivstationen liegen. Ganz einfach, weil es immer weniger sind.
Und das ganze aufschlussreiche Interview von Bernhard Riegler mit Dr. Hannes Strasser sehen Sie wie gewohnt exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Und wir kommen nach Deutschland. In der Bundesrepublik werden Andersdenkende zunehmend mit polizeistaatlichen Methoden drangsaliert. Und dazu braucht man sich strafrechtlich längst nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Die falsche Gesinnung oder lautes Nachdenken über Missstände reichen in der Orwellschen BRD dazu völlig aus. So wurden am Mittwoch in 14 von 16 Bundesländern Razzien gegen Verfasser von sogenannten Hassbotschaften im Internet durchgeführt. Dabei wurden etliche Computer und Handys beschlagnahmt. Die Einsätze wurden vom Bundeskriminalamt koordiniert. Sie erfolgten mit einem Aufwand und einer Schlagkraft, wie sie oft nicht einmal gegen gefährliche Terrorzellen oder Drogenkartelle angewandt wird. Sogar Sondereinsatzkommandos wurden teilweise aufgeboten. Die Aktionen fanden im Rahmen des bereits 8. Aktionstags gegen Hassrede statt. Alleine, dass für diese staatliche Willkürmaßnahme ein eigener spezieller Aktionstag eingeführt wird, zeugt von einer verstörenden Entwicklung, wie sie sich nicht einmal George Orwell in 1984 ausgemalt hatte. Denn hier geht es nicht um Hassrede, die als eigener Straftatbestand gar nicht greifbar ist, sondern in Wahrheit demonstriert der Staat mit solchen massiven Aktionen seinen Machtanspruch über die Gedanken und Meinungen der Bürger. Besonders unrühmlich tat sich am Mittwoch die Berliner Polizei hervor, die am Tag der Razzia eine ganze Serie von begleitenden Tweets veröffentlichte. Darin teilte sie unter anderem drohend mit, Hassrede sei keine freie Meinungsäußerung, sondern strafbar und werde verfolgt. Auch im Internet sei die Würde des Menschen unantastbar, sonst werde das Landeskriminalamt demnächst mal bei den Missetätern, Zitat, anklopfen. Wie dieses Anklopfen dann aussah, durften die Opfer der Einsätze gleich mal erleben. Türen wurden aufgetreten, teilweise Fenster eingeschlagen und Blendgranaten eingesetzt. Die Polizisten sorgten dafür, dass möglichst viele Anwohner und Nachbarn den Einsatz mitbekamen. Niemand soll daran zweifeln, dass der Staat mit Meinungsverbrechern kein Erbarmen hat. Dieser arrogante Amtsmissbrauch ist nicht nur einer freien Gesellschaft unwürdig, er ist auch völlig unverhältnismäßig. Die Clan- und Drogenkriminalität bekommt die Polizei in der Hauptstadt nicht ansatzweise in den Griff. Klimakriminelle und Antifa-Banden haben ebenso Narrenfreiheit wie migrantische Straftäter. Denn der Staat, für dessen Sicherheit die linksradikale Nancy Faeser zuständig ist, geht halt lieber kompromisslos gegen Deutsche vor, weil sie das vermeintlich Falsche gesagt oder gepostet haben. Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. DFB-Auswahl politisch korrekt ausgeschieden. Zum zweiten Mal in Folge nach 2018 ist Deutschland bei einer Fußball-WM bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Auch im Fußball geht nun also Deutschlands politisch korrekter Auftritt voll in die Hose. Dafür können die Fußball-Multimillionäre ab sofort wieder zu Hause weiterhin den Mund zu allen gesellschaftlich wichtigen Themen halten. Der sportliche Erfolg spielt für die seit langem politisch missbrauchte Nationalmannschaft ohne Nation ohnehin schon lange keine Rolle mehr. Und wer den Schaden hat, braucht bekanntlich für den Spott nicht zu sorgen. So geht derzeit ein Tweet des Sportjournalisten Mohamed Al-Kabi viral, der Neuer, Müller und andere vermeintliche Pride Parade-Darsteller daran erinnert, ihre Flaggen bzw. Binden nicht im Stadion zurückzulassen. LKA bei Planung von Lauterbach-Entführung involviert. Der von den Systemmedien hochstilisierte angebliche Versuch einer auf Telegram operierenden, staatsfeindlichen geheimen Zelle, den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen, entwickelt sich zunehmend zur Farce. Mitte Oktober war eine 75-jährige Rentnerin als vermeintliche Redelsführerin beim Einkaufen festgenommen worden. Jetzt wurde bekannt, dass neben der pensionierten Religionslehrerin auch ein verdeckter Ermittler des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz monatelang an der Planung der Entführung beteiligt gewesen sein soll. Glaubt man dessen Ausführungen, wollte die Rentnerrunde nebenbei auch gleich das Verbrechen des Jahrhunderts begehen. So hätten sie die Regierung stürzen und von Königsberg aus Unterstützung aus Russland erbitten wollen. Die Systemmedien hatten diese lächerliche und groteske Geschichte wie üblich nicht kritisch hinterfragt. Systemjournalist hetzt wieder gegen Querdenker. Die völlig überzogenen Corona-Zwangsmaßnahmen der chinesischen Regierung haben international zu heftigen Protesten geführt. Wobei natürlich auch deutsche Politiker wie Frank-Walter Steinmeier und Systemschreiberlinge den Widerstand der chinesischen Bevölkerung als heldenhaft hervorhoben. Ganz im Gegensatz dazu hatten diese Kritiker im eigenen Land aufs Widerwärtigste ausgegrenzt, beschimpft und verfolgt. Sowie ganz im Stile der Kommunistischen Partei Chinas ihre Staatsbüttel auf Demonstranten gehetzt. Vergleiche mit dem Vorgehen der chinesischen Regierung weisen die scheinheiligen Systemlinge natürlich entschieden zurück. So auch der Systemjournalist Nikolaus Blome, der offensichtlich noch immer nicht wahrhaben will, dass die Corona-Lüge geplatzt ist. Sein billiger Versuch, sich auf Twitter über die erfolgreichen Querdenker lustig zu machen, hat nun folgerichtig einen veritablen Shitstorm nach sich gezogen. Noch während der Pandemie hatte er die gesamte Republik dazu aufgefordert, mit dem Finger auf Ungeimpfte zu zeigen. Wieder marokkanische Krawalle in Benelux-Staaten. Ob Sieg oder Niederlage spielt für die marokkanischen Einwanderer eigentlich keine Rolle. Sie nützen die stattfindende Fußball-WM in Katar für Machtdemonstrationen in europäischen Städten. Derzeit nur im gescheiterten Staat Belgien sowie Teilen der Niederlande. Die riesigen Krawalle zeigen allerdings deutlich, was Europa aufgrund der illegalen Masseneinwanderung bevorsteht. Das Thema hatten wir gestern auch ausführlich im Auf-1-Interview mit dem Sicherheitsexperten Uwe Kranz behandelt. Waffen für die Ukraine nun auch in Afrika aufgetaucht. Neben der finanziellen Unterstützung versickert auch tonnenweise militärisches Gerät in dubiosen ukrainischen Kanälen. Waren zuletzt zahllose Waffen aus westlichen Lieferungen in halb Europa aufgetaucht, landen diese nun zunehmend auch bei Konfliktparteien in West- und Zentralafrika. Unter anderem bei der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram, wie der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari besorgt mitteilt. Aber vielleicht ist dies ja nicht unbeabsichtigt. Bereits die FTX-Pleite hatte große Zweifel an der angeblichen Ukraine-Hilfe aufkommen lassen. Sie könnte laut Kritikern in Wirklichkeit ganz anderen Zwecken dienen. Vor kurzem feierte die Pan-Europa-Bewegung ihren 100. Geburtstag. Den wenigsten Menschen ist heute bewusst, wie sehr diese Organisation und ihr Gründer Richard Kudenhofer-Kalergi unsere Gegenwart und insbesondere die Europäische Union prägt. Nach dem Beitrag aus der Giftküche des Grafen Kalergi, Abgründe des EU-Vordenkers, der sich mit Kalergis Werk beschäftigt, geht es im zweiten Teil mit weiteren Einblicken um sein Netzwerk, das Europa dorthin gebracht hat, wo es heute steht. Mehr darüber im nächsten Beitrag über Pan-Europa und Kalergis Erben.
Kalergis Prophezeiung ist Realität geworden. Im Jahre 1922 schrieb er in seinem Buch Adel, dass die heutigen Rassen und Kasten der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen werden. Und weiter, der Mensch der Zukunft wird Mischling sein, die eurasisch-negroide Zukunftsrasse. Heute leben offiziell bereits über 21 Millionen Migranten in Deutschland. Das sind mehr als 26% der Bevölkerung. Personen mit Asylstatus oder Migranten, deren Eltern bereits in der Bundesrepublik geboren wurden, sind von dieser Zahl bereits ausgenommen. Die korrekte Zahl dürfte demnach deutlich höher ausfallen. In Österreich sind es 2,2 Millionen oder rund 25%. Auch hier dürfte die Dunkelziffer deutlich höher sein. Und im restlichen Europa sehen die Zahlen nicht anders aus. Graf Coudenhove-Kalergi würde wohl zufrieden sein. Kalergi war nicht nur ein Ideologe, sondern errichtete mit der Pan-Europa-Union ein einflussreiches Netzwerk. Ein Netzwerk, dem zahlreiche einflussreiche Politiker, Künstler und Intellektuelle angehörten und angehören. Einer davon, Edvard Beneš, der tschechoslowakische Minister und Staatspräsident, war verantwortlich für die Vertreibung und Enteignung von über 3 Millionen Sudetendeutschen. Von diesen verloren rund 250.000 ihr Leben und wurden zum Teil bestialisch ermordet. 1945 verkündete Beneš offen, es wird notwendig sein, kompromisslos die Deutschen in den tschechischen Ländern völlig zu liquidieren. Beneš betrachtete Kalergi als den größten Denker seiner Zeit. Deshalb half dieser ihm beim Aufbau seines Netzwerks und schrieb auch das Vorwort zur tschechischen Ausgabe von Pan-Europa, dem Buch, in dem Kalergi sein Programm skizziert. Die Grundlage der heutigen Europäischen Union. Unter dem Deckmantel eines europäischen Patriotismus solle dabei ein Zentralstaat geschaffen werden. Auch Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, war ein Mitglied der Pan-Europa-Union. In seiner Amtszeit werden die ersten Anwerbeabkommen beschlossen, die den Startschuss für die Einwanderung von Millionen Migranten ab den 1960er Jahren nach Deutschland bedeuteten. Doch nicht nur Politiker, auch reiche Industrielle gehörten zu den Förderern der Pan-Europa-Union. Den Anfang machte, wie bereits erwähnt, der mächtige Bankier Max Warburg mit 60.000 Goldmark. Bald darauf wird eine Pan-Europa-Fördergesellschaft gegründet. Den Vorsitz übernimmt der Großindustrielle Robert Bosch. Weitere Industrielle wie Richard Hallner, ein Aufsichtsratsmitglied der IG Farben, sitzen im Vorstand. Die IG Farben entwickelt sich in den kommenden Jahren zum größten Chemie- und Pharmaunternehmen der Welt.
Und beide Teile über Pan-Europa und den Kalergi-Plan sehen Sie wie üblich exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Hier finden Sie zum Thema auch noch Stefan Magnets Sendung 100 Jahre Kalergi-Plan. Verschwörungstheorien ernst nehmen. Und wir schauen nach Südtirol. Am 5. Dezember findet in der Landeshauptstadt Bozen eine Kundgebung gegen Justizwillkür statt. Zwei Corona-Kritiker wurden zu jeweils 7.000 Euro Strafe verurteilt. Der Grund? Sie sollen Spaziergänge gegen die Zwangsmaßnahmen organisiert haben. Die Kundgebung wird am Bozener Gerichtsplatz durchgeführt. Zeitgleich findet im Gericht der Einspruch gegen das Urteil statt. Sollten die beiden Aktivisten die Berufung verlieren, droht ihnen sogar die doppelte Strafe. Also insgesamt 28.000 Euro. Gegen dieses Unrecht formiert sich breiter Widerstand. Im Rahmen der Kundgebung will der Verein Wir Neu, Zitat, die Unfreiheit, die Unterdrückung und die Lügen austreiben. Dazu greift man auch auf das alpenländische Krampusbrauchtum zurück. Auch wolle man vor Ort die bisherige Spendensumme verkünden. Auch wenn nur zwei Personen betroffen seien, so die Organisatoren, sei es dennoch klar, was man mit diesem Urteil bezwecken wolle. Zitat. Einige Strafen, um viele mit Abschreckung zu erziehen. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Wir stehen zusammen und gehen unsere Wege unbeirrt weiter, egal wie sie uns bekämpfen. Zitat Ende. Die Veranstaltung beginnt am Montag um 11.30 Uhr. Betroffen sind mit Jürgen Wirth-Anderlan und Thomas Winischhofer zwei engagierte Aktivisten und Patrioten. Weitere Informationen zur Kundgebung finden Sie auf dem Telegram-Kanal Wir Neu News. Und wir kommen zum Abschluss nach Österreich. Martin Rutter ist eigentlich niemand, den man den auf 1 Zuschauern vorstellen müsste. Als Organisator der sogenannten Megademos hat er sich in ganz Österreich und darüber hinaus einen Namen als Corona- und Regierungskritiker gemacht. Dass der charismatische Kärntner aber auch stille und nachdenkliche Seiten hat, ist hingegen weniger bekannt. Mein Kollege Bernhard Riegler hat sich mit Rutter in Kärnten getroffen und sich ausführlich über die brennenden Probleme unserer Tage, wie zum Beispiel den Asyl-Tsunami, unterhalten. Sehen Sie dazu folgenden Ausschnitt.
Ja, aber die Themen haben sich ja jetzt dramatisch verändert oder erweitert, kann man sagen. Positiv ist auf alle Fälle, dass bei den Menschen ein wesentlich erhöhteres Bewusstsein für die ganze Situation, glaube ich, entstanden ist. Oder? Das kann man schon so sagen.
Ja.
Die Leute entdecken jetzt, wir müssen fragen in Brüssel, ob Wölfe abgeschossen werden dürfen. Wir müssen fragen in Brüssel, ob wir unsere Grenzen hochziehen dürfen. Wir erleben eine Migrationsinvasion und wir können praktisch nichts dagegen tun. Das ist der Eindruck bei den Menschen. Hm. Was kann man machen, um diesen Faktor, dieses Problem, dem wieder Herr zu werden? Das ist, glaube ich, eines der schwierigsten momentan und das könnte sich auch über Nacht verschärfen durch bestimmte Veränderungen der Faktoren.
Hm. Ja, zunächst einmal muss man wissen, dass das, was hier rund um diese Migrationsflut passiert, ja kein Zufall ist oder Gott gewollt oder Sonstiges, sondern gemacht von Politikern wird. Man kann es am besten erkennen, indem man einfach zum Beispiel nach Slowenien schaut oder nach Ungarn sieht und sieht, dass dort fast niemand hinkommt. Da sind insgesamt 100 Leute im letzten Jahr gekommen, in Österreich 100.000. Mhm. Bis zum Ende dieses Jahres. Und das ist, wie gesagt, ein politischer Wille. Und den politischen Willen, der von oben kommt, kann man nur dem politischen Willen, der von unten kommt, entgegensetzen. Im Prinzip dasselbe, wie wir bei den Corona-Maßnahmen kritischen Demonstrationen gemacht haben. Sie wollten, dass wir aufhören, dass es keine Megademos gibt, dass keiner nach Wien fährt und dass keiner auf die Straßen geht. Und wir haben es trotzdem gemacht. Das heißt, es geht um den Willen des Volkes, sich dem nicht zu beugen, was irgendwelche abgehobenen Marionetten der globalistischen Mafia sich einbilden, uns aufzwängen zu wollen. Und da ist der Wille des Volkes gefragt.
Und das ganze Spannende auf ein Spezial von Bernhard Riegler mit Martin Rutter sehen Sie ab sofort exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Und die nächste von Martin Rutter organisierte Megademo findet übrigens übermorgen am Sonntag in Wien statt. Demonstriert wird am gleichen Tag aber auch in Steyr. Dort findet der 100. Spaziergang für Freiheit, Grundrechte und Selbstbestimmung statt. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und wie jeden Freitag aus der Kategorie Lieblingsplatzerl. Die folgende Nachricht wurde uns von Herrn Roland und Frau Erika geschickt. Liebe auf 1 Redaktion, seit über einem Jahr leben wir in Kroatien, lassen uns aber keine Ihrer Nachrichtensendungen entgehen. Es waren die Winnetou-Filme, die uns ins kroatische Velebit-Gebirge geführt haben. Diese wilde Schönheit des kroatischen Karstgebirges diente als Filmkulisse der Karl-May-Verfilmungen in den 1960er Jahren. Diese Landschaft hat es uns seit jeher angetan und nun verbringen wir dort unseren Lebensabend. Gerade am Tolove-Grede, an Winnetous Sterbestelle oder an den Grabsteinen von Schöner Tag und Inčukalna zieht die Natur einen in ihren magischen Bann. Nach einer anstrengenden dreistündigen Fahrradtour sind wir an unserem Lieblingsplatz und können uns dort ausruhen, Kraft schöpfen und die herrliche Natur auf uns wirken lassen. Es sind sicher auch die Kindheitserinnerungen, welche diesen Ort für uns so magisch erscheinen lassen. Ja, in unserer Kindheit haben wir noch Cowboy und Indianer gespielt. Und Winnetou war natürlich unser Held, der für Wahrheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Frieden gekämpft hat. Das eigene Geschlecht in Frage zu stellen und Pubertätsblocker zu nehmen, war in unserer Kindheit Gott sei Dank kein Thema, sondern die Karl-May-Filme mit ihren Helden und Schurken. Doch die Kindheitsräuber wollen uns auch diese positiven Kindheitserinnerungen noch nachträglich madig machen, indem sie die Winnetou-Filme mit völlig danebenliegenden Argumenten verächtlich machen. Wir könnten es sehr gut nachvollziehen, wenn unsere Moral- und Gesinnungswächter sich daran stoßen würden, dass es in den Karl-May-Verfilmungen zu viel Waffengewalt gibt. Aber nein, über Waffengewalt regen sie sich nicht auf. Das entspricht ja auch nicht ihrem Narrativ. Sie wollen ja möglichst viele Waffen in die Ukraine schicken. Vielen Dank Roland und Erika für das Lieblingsplatzerl und den sehr trefflichen Kommentar. Und wenn auch Sie ein Lieblingsplatzerl oder eine andere gute Nachricht haben, die Sie uns zukommen lassen möchten, dann schreiben Sie uns an gute-nachricht@auf1.tv. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch ein schönes und erholsames Wochenende. Natürlich auch dieses Mal mit dem Auf1-Wochenendprogramm. Morgen Samstag erwartet Sie eine neue Ausgabe von Gesund auf 1 mit dem Thema Bewegung. Aktiv, gesund, zufrieden. Am Sonntag folgt das Gesundheitsformat von QS24 mit dem brisanten Thema Künstliche Intelligenz und Transhumanismus. Bedrohlicher als Nuklearwaffen? Und am Sonntag, der ja bereits der zweite Adventssonntag ist, haben wir wieder eine wunderbare Weihnachtsgeschichte für Sie vorbereitet. Nämlich »Wie Rübezahl Schlitten fährt und die Kinder beschenkt« von Karl Paltow. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.